Na, was geht? Ich darf die Hitstop-Genossis heute an einem random Donnerstag begrüßen, denn der gute Björn Balk Speckobst, dessen Stimme ihr gleich zu einer richtigen Einleitung hören werdet, hat sowohl Martin von Decode als auch mich, hallo Sieger von Hitstop, ihr kennt mich hoffentlich, wenn ihr diesen Feed hört, zu einem Gespräch eingeladen über die Idee von Crowdfunding. Wie man sich als Content Creator in der aktuellen Zeit beweisen muss, was für Strategien man entwickelt teilweise, warum es generell wichtig ist, auf den Support der Hörerschaft oder Zuschauerschaft zu setzen, warum es diese Art von Arbeit erst möglich macht und warum diese Art von Arbeit auch so wichtig ist. Ja, Björn, wie gesagt, sehr, sehr cool von ihm, dass er das in die Wege geleitet hat. Also nochmal danke für die entsprechende Möglichkeit in der Hinsicht. Ihr könnt diesen Podcast auch bei ihm hören oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann es bei den Jungs von Decode rauskommt, aber das ist auch so der Plan, dass es da gedroppt wird. Und ich würde mal nicht viel länger fackeln. Ich würde mal jetzt Björn zu Wort kommen lassen. Ich hoffe, das war eine relativ smoothe Einleitung. Er stellt sich jetzt nicht nochmal separat vor, deswegen habe ich das hier mal getan. Und wir gehen rein.
Hallo, liebe Leute da draußen. Ich begrüße euch und ihr dürft heute meine liebliche Stimme hören, weil ich etwas über Crowdfunding sprechen möchte. Also das Finanzieren dauerhafter Projekte durch unter anderem Patreon oder Steady. Und um das Ganze auch ordentlich zu machen und nicht einfach nur alleine hier in den Äther reinzureden, habe ich mir mal zwei sehr kompetente Leute dazu geholt. Und einmal habe ich den großartigen Martin von Decode hier.
Hallo, ich brauche auch Geld. Gebt mir Geld.
Und zudem auch noch den ebenso fantastischen Siad von Hitstop FM.
Na, was geht? Eigentlich bin ich reich. Eigentlich labe ich einen Scheiß den ganzen Tag. Also eigentlich brauche ich gar kein Geld, aber ich bin nur so hier, weil ich euch mag.
Der Grund, warum ich euch beide heute eingeladen habe, der kam mir so ein bisschen, weil wir ja alle ebenfalls Crowdfunding-Kampagnen haben beziehungsweise in Zukunft haben werden. Und ich dachte, es wäre ganz interessant, das aus diesen verschiedenen Perspektiven einmal zu beleuchten, weil ich selber gerade auf meinen Kanälen, also für die Leute, die das jetzt irgendwo anders hören, hallo, ich bin Björn unter dem Namen Speckobst, hauptsächlich im Internet unterwegs. Und meine eigene Kampagne, meine Patreon-Seite, habe ich 2019 gestartet und bin dann auch 2 Jahre später, 2021, in das Ganze hauptberuflich reingerutscht. Ich habe nebenbei noch ein bisschen was gemacht, so vollkommen mit Gewerbe anmelden und allem. Das mache ich seit 2023, aber ich bin schon sehr lange dabei, glaube ich, kann man an der Stelle sagen. Und dann haben wir natürlich die Jungs von Decode, also Martin hier stellvertretend da, die jetzt auch seit letztem Jahr, ne, ihr habt jetzt so knapp euer einjähriges, das Ganze auch machen. Momentan noch nebenbei, neben anderen Tätigkeiten, aber ich denke auch mal euer Ziel ist es, das Ganze hauptsächlich dann machen zu können, um den Leuten auch großartige Inhalte zu bieten. Und Sia, Teil von Hitstop FM, die jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme kurz bevorstehen, ihre Kampagne zu starten, also das heißt auch mit dem Podcast noch relativ neu sind, aber auch diese Kampagne jetzt gerade erst dabei sind umzusetzen. Und da würde ich doch eigentlich direkt auch mal dann zu Sia drüber gehen und fragen, was genau ist Hitstop eigentlich, dass du den Leuten das vielleicht draußen mal so sagen kannst. Ne? Ihr seid ja, glaube ich, noch so die Neueren hier in der Runde und was auch so eure groben Ideen waren, so warum habt ihr euch jetzt dazu entschieden, auch eine Kampagne aufzusetzen und was waren so die ersten Gedankenversuche oder beziehungsweise auch so die allgemeine Strategie dahinter, wie ihr das Ganze aufsetzt?
Mhm. Danke für die Einleitung. Ja, also für die Hitstop noch gar nicht kennen, das ist ein wöchentlicher Podcast, der kommt jeden Montag um 4 Uhr morgens raus. Wir sind da sehr pünktlich, wir sind da sehr strikt, was es angeht. Den mache ich zusammen mit meinem Kumpel Knöbel. Ihr kennt ihn wahrscheinlich für seine News-Aggregation. Also er macht schon länger sehr viel Arbeit darin, Gaming-News zu kuratieren auf eine Art und Weise, die interessant ist. Also sich wirklich Themen aussuchen, die ihn persönlich interessieren. Und da auch ein schönes Licht drauf zu rücken, aber dann auch viel Arbeit daran zu machen, okay, was sind interessante Spiele, die gerade rauskommen, was sind Indie-Spiele speziell, die vielleicht Leute nicht so auf dem Schirm haben. Wir haben uns vor ein paar Jahren angefreundet und dann kam irgendwann dieser Samen so, ey, wie wär's, wenn wir einen News-Podcast machen, weil ich kann sagen, ich mach schon länger Selbst-Content. Hi, ich bin Sigurd, hallo. Ich bin Game-Design-Student und ich hab ich bin kein Student mehr, ich bin Game-Design-Absolvent mittlerweile. Woo!
Glückwunsch.
Und ich habe so 2019 angefangen, englischsprachige Videos zu machen. Und ich hatte da auch schon den einen oder anderen Erfolg. Aber ich hatte nie so eine Phase, wo ich mir so einen richtigen Lauf erlauben konnte, wo ich mich so richtig fokussieren auf konnte. Und ich meine, sind wir ehrlich, es ist jetzt immer noch nicht so. Also mit dem Studienabschluss, es geht alles gerade so ein bisschen drunter drüber. Aber diese Idee Hitster war okay. Ich habe einfach das Gefühl, ich will mehr im deutschen Raum networken und ich habe das Gefühl, ich kann damit Freunde, die ich habe, viel mehr machen und ich habe auch generell ich glaube, es gibt schon da so eine unerreichte Nische, was so eher formelle Game Design Diskussion angeht. Ich will behaupten, so Kribbel und ich, wir haben auch interessante so Meinungen zu den Geschehnissen in der Industrie. Ich würde Hitstop so generell als sehr lockeren Podcast klassifizieren, wo es uns sehr wichtig, die Themen nicht einfach zu rezitieren, sondern sie schon auch einzuordnen. Aber wir schweifen auch sehr, sehr gerne ab. Und dann diese Mischung haben aus, okay, Knöbel als der Industrie-Guy, der relativ tief vernetzt ist, und ich so als der prätentiöse Game-Design-Akademiker. Ich will hoffen, dass es Das ist vielleicht ganz cool, ist keine Ahnung. Und wir wollen viel mehr machen. Wir wollen auch mehr Zeit in Hitstop reinstecken können. Und dazu wäre die Unterstützung von euch ZuhörerInnen, vielleicht Leute, die jetzt neu dazukommen oder die uns schon länger kennen, echt sehr, sehr wichtig. Und das wird so laufen. Ich weiß nicht genau, wann ihr das hören werdet, aber Ende Mai wird es eine neue Hitstop-Website geben mit einer Steady-Kampagne, in der ihr uns monatlich unterstützen könnt. Und in dem Zuge werden wir auch eine neue Show launchen, die parallel zu unserer wöchentlichen News-Show läuft. Die nennen wir einfach Hitstop Reviews, sehr kreativ, wo wir uns jeden Monat ein Spiel aussuchen, das wir rezensieren werden. Das können Retro-Sachen sein, das können auch aktuelle Sachen sein. Ich kann jetzt mal ein bisschen spoilern. Das erste Ding wird A Link to the Past. Das wird so ein bisschen Clickbait, hoffentlich. So, und das ist eine Show, die frei für alle zugänglich sein wird. Also, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie hinter einer Paywall oder so, aber es wird dann on top eine Show geben namens Hitstop Deluxe, wo wir, also die kommt dann immer parallel raus, gleichzeitig mit der aktuellen Review-Folge. Und in dieser Folge oder in dieser Show vertiefen wir dann das jeweilige Thema des Reviews auf irgendeine Art und Weise. Also wir denken uns dann einen anderen interessanten Kontext aus, in dem man über das Thema nachdenken kann, oder wir rezensieren ein Spiel, das irgendwie damit zu tun hat. In diesem Fall wird, das ist jetzt ultimativ Clickbait, das Paywall-Game wird Ocarina of Time. das wird so der Double-Pack, damit werden wir launchen. Und das wird es jeden Monat geben. Und diese Deluxe-Show wird es dann auch für alle Supporter geben, in jedem Tier. Da gibt's noch so kleine Feinde und kleine Details, aber darüber können wir später reden. Also, das ist erstmal so der Plan.
Klingt für mich auf jeden Fall nach einer sehr guten Überlegung, also gerade auch mit den Zelda-Themen anzufangen. Ich glaube, das ist schon der richtige Weg, und von dort aus muss man auch einfach Dinge ausprobieren, ne? Also dann auch sehen, man hat am Anfang seinen Plan und das ist auch alles gut überlegt, aber mit der Zeit muss man das dann dementsprechend auch anpassen. Das ist ja eine Sache, Martin, wenn ich dann mal zu dir rüber schwenken kann, die ihr bei Decode ja schon gemacht habt. Also bei euch gab es ja schon die überarbeitete Version, jetzt nicht nur von den Inhalten, also gerade wie ihr das ja bei euch auch dann zwischen den Video- und den Podcast-Inhalten aufteilt, aber auch wie ihr dann eure Crowdfunding-Kampagnen dann umbaut. Aber du kannst ja allgemein einfach erstmal so ein bisschen darüber reden, was da bei euch dann eben auch so die Gedanken dahinter waren.
Also ja, wir haben da viel, viel drüber diskutiert, weil wir das auch sehr schwer fanden, da irgendwie auch so einen Weg zu finden, der irgendwie dann hoffentlich irgendwie alle glücklich macht, die uns irgendwie unterstützen wollen. Und ich glaube, was zumindest in dem Sinne geholfen hat, dass wir dann nicht dachten, wir sind zu teuer, dass man ja eigentlich wirklich auch das, auch wie bei euch das dann auch sein wird oder auch schon ist, dass man eben mit 5 Euro ungefähr dann ja auch schon das, den Größteil bekommt. Also das heißt, mit 5 Euro Unterstützung, was ich noch so einschätzen würde, das kann man sich leisten, wenn man solche Inhalte häufig verfolgt und dann die Leute auch entsprechend unterstützen möchte. Das geht noch. Das kann man, glaube ich, auch gut mit sich rechtfertigen, dass man da eben auch alle Inhalte dann oder einen Großteil der Inhalte sich wirklich dann auch anschauen möchte. Und alles dann über diese 5 Euro ist dann wirklich dieser Bonus, der dann halt sich an Leute richtet, die einfach mehr Geld zur Verfügung haben, muss man ja dazu sagen, die dann einfach weniger Problem haben, noch so ein 10, 15 Euro Abo abzuschließen. Genau. Wenn man sich da anguckt, ne, was halt auch so Netflix, in Amazon Prime, Spotify und so weiter alles kostet, dann ist man ja schon mittlerweile in der Riege, aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen von befreien, dass man sich dann mit dem vergleicht. Ich tue mich da auch manchmal ein bisschen schwer, aber an sich ist es ja, richtet sich diese Angebote, du kriegst nochmal einen ganz kleinen Mini-Bonus obendrauf zu den 5 Euro, aber eigentlich richtet sich das natürlich an Leute, die das einfach zur Verfügung haben, das Geld und uns dementsprechend auch unterstützen möchten, die vielleicht nochmal besonders dafür sorgen möchten, dass die Inhalte, die wir sowieso produzieren, die auch vielleicht für alle frei verfügbar sind, dass es die auch weiterhin gibt. Und gerade an diese Leute sehe ich da ganz besonders. Ist natürlich immer schwierig, trotzdem irgendwie, weil man möchte auch für 15 Euro, dass ja irgendwas dafür bieten. Aber da haben wir uns auch so in vielen Diskussionen auch ein bisschen davon freigemacht, dass wir da und noch einen Bonusinhalt und noch einen Bonusinhalt, weil das ist dann auch wirklich nicht mehr stemmbar. Und wir haben aber tatsächlich in der Community bei uns in der Discord-Gruppe, da haben wir auch so, ich glaube, 2, 3 Leute, die hatten uns schon gesagt, sie würden theoretisch sogar für 25 Euro ein Abo abschließen, wenn es das gäbe und wir das einfach nicht, also wir könnten da nichts mehr weiter anbieten. Wir würden dann einfach sagen, hier, ihr könnt uns noch mehr zahlen, ihr kriegt nichts mehr als in der höchsten Stufe. Das ist einfach nur für diejenigen, für die Mäzen, die wirklich über das Geld verfügen, macht das doch gerne. Wir haben uns jetzt noch nicht dazu entschlossen, das zu tun, weil da müssen wir uns auch nochmal, glaube ich, zusammensetzen, weil das macht natürlich schon nochmal, wenn du da so ein 25-Euro-Tier hast, finde ich auch nochmal so eine krasse Stufe. Aber das zeigt, glaube ich, auch nochmal, dass man da nicht, glaube ich, mit der Denkweise herangehen muss, okay, ich muss für jede Stufe, die muss ihre eigenen Boni irgendwie haben und da müssen auch alle 2, 3 Wochen muss auf jeden Fall was auch passieren.
Wo du gerade bei Preisen bist, das ist auch eine Sache, wo es immer schwer fällt, da genau die richtigen Werte zu finden. Also ich persönlich habe das ja auch damals, habe ich mich an anderen Leuten orientiert. Ich glaube, so die größte Inspiration war auf meiner Seite Game Makers Toolkit, der dann gesagt hat, hey, ich habe hier so ein wirklich einfaches, günstiges Tier für 1 Euro, dann 3 und dann 5. Und das habe ich übernommen und dann nochmal zu anderen Leuten gesehen, die dann schon so 15, 20, 25er Tiers hatten. Da habe ich mich persönlich aber so ein bisschen unwohl gefühlt und dann die Sorge gehabt, dass Leute mich dafür dann irgendwie auch kritisieren, oh, der fragt nach viel zu viel Geld, warum sollte ich dem das irgendwie geben? Und habe deswegen noch so ein 10 Euro so super Supporter Tier dann angesetzt und gesagt, so hier bekommt ihr jetzt keine zusätzlichen Inhalte, die sind alle ab 5 Euro. Ich glaube, das ist auch so der allgemeine Standard, der sich daraus entwickelt hat, also selbst die größeren Kaliber wie The Pot oder Stay Forever, wenn man da alle Inhalte haben möchte, was ja auch sehr, sehr viel ist, dadurch, dass das ja komplette Teams sind, da beginnt es ja auch ab 5 Euro. Ich glaube, die haben noch hier und da so Bonussachen, aber den Großteil, den Hauptteil bekommt man ja für 5 Euro. Und dann habe ich eben gesagt, okay, mache ich das auch an der Stelle. Aber das ist natürlich etwas, wo ich auch selber gerade dabei bin, nochmal die Kampagne vielleicht so ein bisschen zu überdenken. Und ich habe ja auch noch einen Horrorspiel-Podcast, Ink Ribbon Radio, wo wir ebenfalls am Anfang so ein 5er und ein 10er Tier hatten. Das 10er hat sogar gar nichts mehr gegeben. Es war einfach wirklich nur, hey, wenn ihr uns mehr geben wollt, beziehungsweise könnt, dann haben wir hier die Möglichkeit. Und es gibt auch sehr viele Leute, die das dann nutzen. Und nachdem dann mehrere gesagt haben, hey, wenn ihr ein 15-Euro-Tier hättet, dann würde ich euch auch tatsächlich mehr geben. Also haben wir das auch aufgesetzt. Da haben wir dann zwar gesagt, okay, wir machen hier einmal im Quartal, geben wir euch die Möglichkeit, von 4 Spielen 1 auszuwählen, über das wir dann zum Ende des nächsten Quartals dann eine Episode machen. Aber ansonsten ist das wirklich so, hey, ihr möchtet uns dann noch mehr Geld geben zur Unterstützung. Und ich glaube, da habe ich mich mittlerweile auch so ein bisschen mehr durchgerungen, das den Leuten anzubieten, weil es ist ja rein optional. Und gerade wenn ich sage, dieses Höhere, das ist dann für die reine Unterstützung, ich glaube, da muss man so ein bisschen sich davon trennen, das Ganze sehr negativ zu sehen. Aber Siad, weil ihr jetzt gerade auch kurz davor steht, die Kampagne dann zu starten, was waren denn bei euch dann die Überlegungen? Was war denn für euch dann sozusagen, okay, das sind die Tiers, die wir festlegen, das sind eben auch so die Preise, die wir festlegen wollen, das sind vielleicht auch die Inhalte, die wir festlegen wollen. Also was war da so der generelle Entscheidungsprozess dahinter, beziehungsweise worauf seid ihr jetzt letztendlich dann gelandet für eure Kampagne?
Ich habe echt versucht, viel zu recherchieren und zu sehen, okay, ich meine, also was einem Steady ja auch oft empfiehlt, ist so, okay, setzt die Preise nicht zu niedrig, dass du, ne, wenn du speziell Steuern und den ganzen Wumms mit einberechnest, das kann sich schon echt läppern. Und wenn du, ne, wenn du zum Beispiel statt einem 5-Euro-Tier, sagen wir mal ein 5,99-Tier machst, da kommt man schon so in die Versuchung, so, okay, wie würde das die Psychologie irgendwie beeinflussen? Aber ich glaube so, der Grundgedanke, und das klingt jetzt unfassbar zynisch, das tut mir auch echt leid, aber der Grundgedanke, zu dem man immer zurück muss, ist, okay, ich glaube, Klarheit ist sehr wichtig, dass die Preise sehr einfach verständlich sind, dass die Tiers sehr einfach verständlich sind. Und auch der zweite Aspekt, eigentlich der mit der wichtigste ist, und das habe ich ja auch ein bisschen drauf angespielt, dass du Leute nicht ausgrenzt, also dass du die Barriere wirklich so niedrig wie möglich machst. Und deswegen wollten wir auch, also deswegen hatten wir auch uns entschieden, okay, und wir wollen das ganze Ding mit einer neuen Show ankurbeln, die wir auch gut so stemmen können vom Aufwand, dieser Review-Show. Und dann war auch die Entscheidung, okay, wir wollen das eigentlich nicht hinter einer Paywall packen, weil ich glaube, wir reduzieren damit einfach unsere Reichweite zu krass. Und ich glaube auch, ne, es ist auch, wir versuchen ja auch die Welt so ein bisschen zu bereichern, das klingt jetzt auch total prinziös, aber so, ne, wir haben ja die Hoffnung, dass es auch gute Inhalte sind und ne, selbst wenn man sich die vielleicht einen Monat oder so nicht leisten kann, darauf zugreifen zu können, das ist ja auch was Schönes. Und dann wirklich klar und offen zu sagen, okay, der ganze Kram hinter der Paywall ist halt ein Bonus und es ist für Leute, die wirklich sehr, sehr tiefes Interesse an unseren so Ideen und Gedanken haben. Und das muss dann auch so funktionieren, okay, dieser Bonus-Content im niedrigsten Tier, das muss auch etwas sein, das wir stemmen können. Wir hatten drüber nachgedacht, oh, wie wäre es, wenn wir jeden Monat 2 Reviews machen, aber wir haben schnell gemerkt, okay, das ist, also selbst jetzt die Planung für das Ding war ein bisschen schwierig. Ich kann sagen, A Link to the Past, so zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir wollen morgen aufnehmen, ich glaube, Knöbel ist noch nicht durch. Ich habe mit Ocarina auch gerade erst angefangen, also das ist schon ein bisschen sportlich. Und da war es, wie gesagt, wichtig, sich zu überlegen, okay, was ist etwas, was wir realistisch jeden Monat stemmen können? Und dann diese Idee von, ah, okay, wir bauen einfach auf dem Thema auf. Und ich glaube, Martin, ich glaube, das war auch so ein bisschen von euch inspiriert. Ich habe es auch gesehen, wie ihr es macht bei Decode, wo es ja auch oft ist, okay, ihr habt so ein großes, übergreifendes Thema so für die Woche oder den Monat. Und dann bietet ihr Bonus-Content an, der direkt weiter darauf aufbaut. Ich fand, das war eigentlich eine sehr schöne Anweise, das zu machen. Ich würde mir vorstellen, ihr hattet wahrscheinlich da einen ähnlichen Gedanken, ne?
Ja, genau, das ist dann so ein bisschen auch die ökonomische Herangehensweise, damit man eben irgendwie nicht doppelt und dreifach was recherchieren muss oder am Ende verfassen muss und sich dann irgendwie wahnsinnig viel Zeit wieder in ein ganz anderes Thema reinsteckt. Und dass man mit der Herangehensweise, wenn wir sowieso zu einem Thema was veröffentlichen oder irgendwie gerade eine Geschichte irgendwie haben, die wir präsentieren wollen, dann entsteht ja irgendwie auch immer ein bisschen was, was man nicht ins Hauptvideo mit reinnehmen will oder möchte oder was dann irgendwie dann noch zu ausschweifen wäre. Und das kann man dann relativ gut zu Bonus-Content machen. Das ist natürlich hier immer auch die Schwierigkeit, dass man das nicht zu sehr so als Wegwerfmaterial dann benutzt, ne? Dass du irgendwie sagst, ja, hier das Interview, ne, mit dem und so lief jetzt nicht ganz so super, aber das kann ich ja gut als Bonus-Inhalt irgendwie verkaufen. Einerseits ist natürlich klar, kann man natürlich machen, aber ich habe dann manchmal auch dann ein bisschen so die Angst, dass das dann auch bei den Leuten dann entsprechend auch so ankommt, dass man die irgendwie so als Wegwerframpe benutzt. Das soll es natürlich auch nicht sein. Deswegen denken wir uns dann meistens schon, bevor wir überhaupt an ein Thema rangehen, was könnte denn der Bonusinhalt hier sein? Also wenn wir da speziell ein Interview dazu führen oder wir haben jetzt bei den größeren Recherche-Videos dass wir da immer noch einen Artikel mit verfassen, mit weiteren Links und Informationen, die es jetzt nicht ins Video tatsächlich dann geschafft haben, aber die eigentlich so interessant sind, dass man dazu eigentlich hätte nochmal ein neues Video hätte zu machen können. Und das ist dann schon nochmal so, glaube ich, so ein Bonusinhalt, wo man nochmal ein kleines bisschen tiefer einsteigen kann, ohne nochmal direkt eine neue Recherche zu starten, dass das ganz gut funktioniert. Aber ich bin da auch immer mit mir am Hadern, weil eigentlich wäre natürlich in einer optimalen Welt und wenn man unendlich viel Zeit hätte. Ich hätte natürlich gerne so auch Premium-Inhalte, die richtig nach Premium aussehen, weißt du, die sind dann so richtig geil. Ihr habt jetzt gekriegt einfach die 90 Minuten fette Doku mit schön produziert und so, aber das ist natürlich nicht in dieser Welt sehr schwer stemmbar, aber so, die ist natürlich nach außen hin, könntest du damit natürlich am besten Werbung einfach machen, wenn du sagst, ja, wenn ihr uns mit 5 Euro unterstützt, dann kriegt ihr hier einfach direkt eine 90 Minuten Doku mit eurem Lieblingsthema irgendwie serviert. Das ist aber noch nicht, was irgendwie stemmbar wäre.
Ja, das ist für mich als so Ein-Mann-Show auch immer etwas, wo ich dann drauf blicke und zu versuche zu überlegen, okay, wie kann ich denn aus den freien Inhalten dann noch irgendwelche Bonusinhalte machen oder auch aus Sachen, die ich sonst irgendwie, weiß ich nicht, dann konsumiere oder mir ansehe, so zum Beispiel meine Bonus-Podcasts momentan, die basieren dann eben auch darauf, dass ich dann Inhalte, wenn ich jetzt irgendwas tatsächlich im echten Leben erlebt habe, irgendwo war oder dann auch ein paar Filme oder so gesehen habe, die ich ansonsten nicht unterbringen kann, dann kann ich das in so einer wöchentlichen Bonus-Episode an der Stelle machen, ne? Oder nochmal so behind the scenes, wenn ich ein größeres Video gemacht habe, das kenne ich auch von anderen Leuten, dass man selber nochmal so eine Art Commentary dazu macht oder den Leuten ein paar der Hintergrundinformationen dann eben gibt. Und ich sehe das auch komplett, dass du, ne, du musst eben immer austarieren, okay, wir haben nur so und so viel Zeit, wir können eben nur so und so viel machen. Und ich glaube, alle von uns haben diese gigantischen Projekte, die man gerne umsetzen möchte. Und ich meine gerade bei euch, also bei mir geht's ja wirklich mehr so um die Analyse von irgendwelchen Themen und dann eben auch nochmal in die Einzelrecherche rein. Aber ihr habt ja dann auch die kompletten Interviews mit den Leuten und sonstigen Kram und ihr habt ja auch wirklich auch noch gute Kameraarbeit dabei. Also die Videos wirken alleine dadurch auch schon deutlich hochwertiger und ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit da in euer Mind's Eye Video übrigens, also wirklich fantastisch, habe ich auch im Streamer angesehen, da reingeflossen ist. Aber jetzt ganz unabhängig davon, ob es sich um Premium-Inhalte oder nicht handelt, eine Sache, die ich zumindest gemerkt habe, und da würde mich auch mal interessieren, wie das bei euch der Fall ist oder ob die da eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, das ist so ein bisschen der Unterschied, Inhalte, die jetzt gut geklickt werden, versus Inhalte, die tatsächlich zu mehr finanzieller Unterstützung durch Leute führen. Weil man möge vielleicht meinen, okay, das hat super viele Aufrufe, das ist super beliebt. Das sollten doch auch die Videos sein, die dann mehr neue Personen auf den Steady, auf den Patreon oder zu der YouTube-Mitgliedschaft irgendwie bringen. Aber in meiner Erfahrung so, ja, natürlich, darüber kommen dann auch Leute. So, ich würde mal sagen, von meinen meistgesehenen Sachen, so etwas wie das Drakengard-Video, das hat sehr viele Leute dann eben auch damals rübergebracht. Aber es sind auch oftmals diese kleinen, nischigeren Themen, wo dann Leute sich so ein bisschen stärker dran gebunden fühlen. So, das gucken dann nicht alle, weil es nicht eben alle anspricht. Aber die Leute, die es anspricht, die haben dann vielleicht noch mehr einen Grund, eure Arbeit dann eben finanziell zu unterstützen. Und ich glaube, auch da ist es dann immer wichtig, weil du willst ja mit dem Content nicht nur neue Abonnenten reinholen, sondern eben auch eine größere Zuschauerschaft bekommen, damit dann überhaupt auch ein Pool von Leuten da ist, die einen finanziell unterstützen. Weil das ist natürlich nur ein sehr, sehr, sehr geringer Teil der Leute. Also wir sprechen hier von in den meisten Fällen weit weniger als 1%. Deswegen würde es mich mal da interessieren, Martin, wie das bei euch der Fall ist, weil ihr ja auch sehr schwankende Aufrufzahlen habt, je nach Thema. Ich meine, verständlich auch, aber ob ihr da gemerkt habt, okay, da gibt es Sachen, da kommen deutlich mehr Leute auch auf die Finanzierungsplattform oder schließen dann auch so eine YouTube-Mitgliedschaft ab versus die Inhalte, die jetzt die wirklichen so Aufrufmonster sind.
Ja, also es sind zwei Sachen wirklich. Einerseits wirklich, was du gerade beschrieben hast, dass es dann eher so diese Liebhaberthemen sind, wo man wirklich ein bisschen ein abseitiges Thema bespielt, was jetzt nicht die wahnsinnigen Klickzahlen generieren wird. Also ich hatte zum Beispiel zu Propagandaspieler aus Russland und auch aus dem Westen mir näher angeschaut und das hat jetzt irgendwie 10.000 Klicks gehabt. Das ist nicht die Welt, aber das hat die Leute sozusagen in dem Sinne glücklich gemacht, auch wenn es kein so schönes Thema ist. Aber es hat glücklich gemacht in dem Sinne, dass man das halt sonst nirgendwo gerade im deutschsprachigen Raum mit der Tiefe dann gesehen hat. Und da sind relativ viele neue Steady-Abonnenten und Patreon-Abonnenten bei rumgekommen, weil dann man dann hier wirklich bei solchen Videos dann sehr gut zeigen kann, okay, das sind wir sozusagen und das ist das Besondere und deswegen ist es auch unterstützenswert und tatsächlich so, wenn man Videos hat oder wenn wir Videos veröffentlicht haben in der Vergangenheit, die mehr Aufrufe hatten, irgendwie in Richtung 50.000 oder 100.000 hatten wir auch eins, das hat tatsächlich dann auf die Steady- oder Patreon-Zahlen kaum Einfluss. Es hilft natürlich trotzdem der Sichtbarkeit wahnsinnig und alleine, dass du dann vielleicht eine Person oder mehrere Personen erwischt, die dann wenigstens auf ein Abo klicken und dann deine nächsten Videos schauen und dann hoffentlich vielleicht auch irgendwann das besondere Video finden, wo sie dann sagen, okay, es ist auf jeden Fall unterstützenswert. Und aber auch, was wir auch gemerkt haben, ist, dass tatsächlich Aufrufe schon auch sehr helfen. Auch wenn sich das immer auch so ein bisschen komisch anfühlt, klar, gerade da, weil man es mehrmals machen muss und eigentlich in jedem Video am besten erwähnen muss, dass man bitte unterstützt uns und nur dank euch ist überhaupt Decode so möglich, dass man darauf halt immer wieder auch hinweisen muss und eben auch hinter den Kulissen ansprechen muss, hier, das sind gerade unsere Zahlen, wir haben die und die Kosten ungefähr und um weiter zu existieren, müssen wir ungefähr diesen finanziellen Rahmen erreichen, damit wir weiterhin Vollzeit Decode machen können. Dass das hat tatsächlich nach Veröffentlichung solcher Podcasts und Videos, wo wir das ganz besonders betonen, hat auch zu sehr, sehr vielen neuen Abonnenten oder neuen Unterstützern geführt. Und da merkt man halt auch, man muss den Leuten schon ganz klar sagen, ich brauche eure Hilfe. Und man kann nicht so ein bisschen das so nebenbei so ein bisschen machen und ab und zu mal darauf hinweisen und einfach sagen, wenn es euch irgendwie schon ganz toll gefällt, dann wäre ganz nett. Sondern man muss das irgendwie tatsächlich sehr offensiv irgendwie machen.
Ja, das ist mir bei euch auch aufgefallen. Also das so gefühlt in jedem Video oder auch in jedem Podcast, dann wird nochmal kurz pausiert und darauf hingewiesen, hey, hier übrigens, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Also finde ich auch ehrlich gesagt ganz clever gemacht und ich selber nutze das für mich auch ehrlich gesagt viel zu selten.
Oder ein Drittel. Ich glaube, die Idee ist immer, was wir machen wollen. Ich hoffe, wir schaffen es immer, so im ersten Drittel, glaube ich, immer zu machen, weil dann ist sozusagen die Aufmerksamkeit noch am größten. So in den ersten 30% des Podcasts sollte es irgendwann passieren. Aber manchmal ist es auch genau die Mitte, ja.
Siad, wie war da eigentlich eure Erfahrung bisher? Also an der Stelle, ich meine, generell den Podcast zu promoten, jetzt wo ihr noch relativ neu seid. Ne? Bei euch ist es ja auch, ihr seid noch mitten im allerersten Jahr von diesem Projekt. Und was sind denn da auch so die Überlegungen? Okay, man muss ja das Projekt selber dann eben auch bekannter machen, aber man muss eben auch schauen, okay, wie bewerbe ich dann diese exklusiven Inhalte? Ich habe da auch immer Sorge, so gehe ich den Leuten damit zu sehr auf die Nerven? Wo packe ich das rein? Dann darf ich mir auch zu Hause berechtigterweise selbst immer anhören, dass ich da viel zu wenig mache und das eigentlich mehr nach außen hin so ein bisschen fördern sollte. Deswegen, wie sieht das bei euch bei Hitstop aus? Was ist da so momentan die Strategie?
Ja, die Ideen sind dann nicht ganz so fest verankert. Also wir haben schon länger in den Raum gestellt, zum Beispiel das Knöbel, die wir haben ja deutsche Hitstop X und X, the Everything App und Blue Sky Accounts. Und ich bin da sehr schreibfaul, leider. Knöbel will die auf jeden Fall auf lange Sicht irgendwann betreuen. Aber das hat einfach zeitlich noch nicht so gepasst. Ich glaube, also mein Gedanke war, okay, wenn wir diese Reviews zum Beispiel und dann auch die jeweiligen Deluxe-Folgen in einem regelmäßigen Rhythmus haben, dann könnte man da sehr einfach diese Brücke schlagen. Also, dass wir sagen, okay, ein Review kommt am Freitag raus und dann in der so News-Folge am Montag sagen wir, hey, wir haben ein neues Review. By the way, wenn ihr mehr dazu haben wollt, ne, steady. Ich glaube, das wäre sehr, sehr smooth. Ich glaube halt, für Algorithmus im Jahr 2026 ist so Shortform-Content, man kommt nicht drum. Und das ist auch so ein bisschen langfristig der Plan, dass man dadurch irgendwie zumindest das generelle Profil der so unserer Präsenz irgendwie steigert. Und dann, ich will dann auch auf lange Sicht auf YouTube, ähnlich wie ihr es macht bei Decode, so mir Themen vornehmen und dann da die Sachen entsprechend platzieren. Ich glaube, das könnte funktionieren.
Aber dieser Short-Content, der ist leider irgendwie auch tatsächlich wichtig, weil der Algorithmus das einfach haben möchte oder die Firmen haben möchte.
Voll, ja.
Aber das ist leider auch was, man natürlich ein bisschen zuwiderläuft, gerade weil wir haben schon ein paar Mal gemacht, dass wir speziell für Short-Content Inhalte produziert haben, aber das ist natürlich auch mal sehr aufwendig. Mhm. Und das funktioniert dann auch an sich ganz okay, aber das meiste, was wir genutzt haben, weil es dann irgendwie auch am schnellsten ging, ist natürlich aus den bestehenden Inhalten dann irgendwie ein Short rauszuklippen irgendwie. Aber auch das ist dann, es hat dann irgendwie seine Mindestanzahl an Klicks, aber so richtig geil funktioniert es eben auch nicht. Und das, da habe ich irgendwie auch noch nicht so eine richtige, haben wir auch noch nicht so eine richtige Balance irgendwie gefunden, dass man da irgendwie halbwegs regelmäßig was Eigenes produziert. Weil es kostet einfach Zeit und am liebsten hätte ich da wirklich eine Person, die irgendwie Bock hat auf Social Media und das dann machen kann. Aber ja, das ist halt.
Genau, das fühle ich auch. Ich habe auch den Eindruck gehabt, okay, so Stream-Segmente oder einfach Segmente aus bestehenden Inhalten ist sehr, sehr schwierig. So, ich habe also viel auf meinem englischen Content damit exportiert. Die einzigen Sachen, die da wirklich richtig abgehen, sind halt Sachen, die inhärent irgendwie polarisieren, was halt, das ist mir auch ein bisschen zuwider so. Ich meine, das ist jetzt sehr random, sehr funny Beispiel, aber ich habe in einem Stream darüber gesprochen, so die ganzen kleinen technischen Probleme, die ich habe mit der Switch 2, als die rauskam. Das war so zum Launch. Und ich würde mal sagen, alle, die es gesehen haben, würden sich denken, okay, das war eigentlich ziemlich konstruktiv, ziemlich jetzt nicht aufgeladen, nicht Ragebait, 50.000 Views und alle waren sauer. So, das ist so funny. Ich glaube auch, also mein meistgesehenstes Ding aller Zeiten ist so ein Hollow Knight Short und das habe ich auch, also und da habe ich gemerkt, okay, du musst die Sachen wirklich speziell für Short craften. Das macht so einfach am meisten Sinn und das waren dann irgendwie 800.000 Views. Und das war auch cool, aber ich hatte halt nicht den Lauf, dass ich irgendwie darauf aufbauen konnte.
Ich meine, ich genieße allgemein sehr deinen ganzen Ragebait-Content, auch wenn du dann wieder zum Main-Character von Gaming-Twitter zwischendurch wirst. Was den Short-Content betrifft, ich habe da selber gar keine eigene Erfahrung mitgemacht, aber ich bin auch ganz ehrlich, das liegt daran, dass ich da sehr stur bin und immer, wenn ich jetzt nicht Lust auf etwas habe oder so den wirklichen Zweck darin sehe, sondern einfach nur, oh ja, alle anderen machen das und es soll irgendwie dieser easy Glitch sein, um Abonnenten zu holen, dann interessiert mich das. Ich bin selber nicht daran interessiert, Shortform-Content zu machen momentan und deswegen mache ich das auch nicht. Und ich habe kein Interesse, Inhalte für Instagram oder TikTok oder sonst was zu erstellen, also mache ich das dann an der Stelle nicht. Und auch wenn ich das jetzt über die Zeit beobachtet habe, ich glaube, das wäre vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, wenn man wirklich überall sehen könnte, okay, hier haben Leute Shortform-Content gemacht, das hat sich super gut geklickt, die sind mega erfolgreich damit geworden und das hat dann auch dazu geführt, dass Leute auf den Longform-Content übergegangen sind. Weil für mich ist das immer so eine Sache, wenn Leute für Shortform-Content erfolgreich sind, dann sollten die eigentlich auch meistens in dem Aspekt bleiben. Klar, du kannst dann, wenn du super erfolgreich bist, sowieso immer noch in alles andere und machst einen Podcast und sonst was. Aber ich habe sehr oft dann mitbekommen, dass dann Leute eigentlich Longform-Content machen. Dann haben sie ein paar Shorts ausprobiert. Die waren dann mega erfolgreich. Die Abonnentenzahlen sind nach oben gegangen. Aber nur sehr, sehr selten habe ich dann gesehen, dass diese Aufrufzahlen sich auch in irgendeiner Form auf den Hauptkanal dann, oder was heißt Hauptkanal, auf den die Hauptinhalte, ne, den Longform-Content, dass das da auch eine große Auswirkung hatte. Also ich weiß nicht, habt ihr das bei Decode dann irgendwie gemerkt? So, hey, die Shorts, die wir ausprobiert haben, da haben sich ein paar von gut geklickt und dann sind danach auch die Videos in irgendeiner Form hochgegangen oder war das eher so, ja, wir können nicht wirklich sagen, ob das in irgendeiner Form uns tatsächlich geholfen hat, die Hauptinhalte größer zu machen.
Ja, nee, also tatsächlich auch sehr, sehr schwer fand ich das immer. Und da haben wir jetzt nie, selbst die sehr gut geklickten Shorts, haben jetzt nie an dem Moment oder der Woche, wo dann der Short erschienen ist und die Klicks generiert hat, dass dann irgendwie auch die YouTube-Zahlen entsprechend gestiegen sind. Also überproportional. Da ist tatsächlich ein Video, was irgendwie abgeht, hat deutlich, deutlich mehr geholfen. Da hat man wirklich gesehen, wie das einen Einfluss darauf hat. Aber bei Shorts ist halt wirklich so, weil das ja auch in so einem eigenen Ökosystem existiert, wo man eben so ganz schnell weiterklickt. Und wenn einem da irgendein Short gefällt oder auch nicht gefällt, dann geht man direkt weiter und da bleibt wenig hängen. Ich glaube, da musst du halt irgendwie 10, 20 Mal irgendwie in so einem Feed erscheinen, bevor derjenige, okay, das ist ja immer der gleiche. Okay, ich gehe mal auf den Kanal. Das gefällt mir ja offensichtlich. Und das ist dann irgendwie auch, was ich sehr schwer fand. Und da haben wir dann irgendwie auch noch nicht geschafft, da irgendwie auch eine Formel zu finden. Ich meine, wir hatten hatten auch von den Shorts her, wie wir die angegangen sind, das haben wir, weil wir hatten da auch mehrere Modelle auch schon rumprobiert, eben einmal aus den Videos was rausgeschnitten, aus den Interviews rausgeschnitten. Da haben dann auch mal ein, zwei Aussagen funktioniert, weil wir da irgendwie eine ganz gute Überschrift gefunden haben dafür. Manchmal war es, das war auch mal was zu Silksong, auch so eine Tipps. Liste quasi hier, die 7 Tipps kennt ihr noch nicht aus Silksong, die haben auch ganz gut funktioniert und dann eben auch einmal zu meinem Russland-Video, wo ich dann auch nochmal quasi auch nochmal eigentlich sich in kompletten Short dafür geschrieben habe, einfach eine Minute lang aus Russland-Propaganda-Videospiele, was ist dann eine interessante Geschichte, da habe ich mir dann speziell ein Spiel rausgesucht, das hat auch ganz okay funktioniert, weil das dann auch ein für sich alleinstehender Short war, aber selbst der hat nicht mal, weil da habe ich dann direkt eingebaut hier und ich habe jetzt auch dazu ein ganzes 25-minütiges Reportagevideo dazu, wenn ihr Bock habt, aber selbst da war jetzt der Übergang echt klein, und deswegen, das ist irgendwie, also es gibt bestimmt auch irgendwie eine Art und Weise, wie man das besser gestalten kann, aber ich habe die auch noch nicht gefunden oder wir haben sie auch noch nicht so richtig gefunden.
Okay, also dann spiegelt es wirklich die Erfahrung wieder, die ich da an der Stelle dann bisher auch nicht selber gemacht habe, aber zumindest dann die sagen wir mal, Ergebnisse, die ich dann an der Stelle dann auch verfolgen konnte. Und die Arbeit selber, also nur aus dem Short-Content, ich glaube, da musst du das auch über Sponsorings finanzieren, um da irgendwas an Geld dann rauszuschlagen, dass sich das alleine nur dafür dann lohnt oder trägt.
Naja, das ist mir wirklich crazy, gerade wenn du bei gerade YouTube will ja eigentlich diese langen Videos besonders haben, wo die Leute auch dranbleiben. Also am besten irgendwie ein 4-Stunden-Video, was die Leute sich dann auch komplett reinballern. Das ist ja dann besonders für YouTube interessant und das wird dann belohnt mit den Werbegeldern, wenn man da die Watch-Hours irgendwie hochtreiben kann. Und das ist dann auch wieder ja eigentlich, was den Shorts ja total entgegensteht. Das ist immer ganz auch fasziniert, dass du diese beiden Entwicklungen irgendwie hast, weil dann eben auch Short irgendwie auch eine ganz eigene Community irgendwie abbildet, die halt auf ganz andere Dinge wollen, wo dann wirklich auch die Werbegelder wirklich ein Vielfaches geringer sind, also wirklich 0,0007 Cent oder so, glaube ich, pro Klick ist es bei einem Short und bei einem langen Video ist es dann, bist du dann schnell mal irgendwie bei 1 Euro noch was pro Klick oder mehr. Naja, und da ist es dann wirklich eine ganz andere Welt.
Finanzierung allgemein ist ja auch eine große Frage, ein großer Faktor und da soll es ja auch hier in dem Podcast heute so ein bisschen darum gehen, weil für mich selber, so ich mache die Sachen jetzt sehr lange, aber es hat auch eine Ewigkeit gedauert, an einen Punkt dran zu kommen, wo es überhaupt komplett funktioniert hat. Also so die ersten Jahre, da habe ich dann noch einen Job nebenbei gehabt oder in irgendeiner anderen Form war ich auf Unterstützung angewiesen. Und selbst, wo ich dann an dem Zeitpunkt war, okay, das trägt sich zu 100%, auch da war es ein ständiges so im Überlebensmodus sein, weil natürlich YouTube selber kaum was abwirft. Das heißt, das war dann auch irgendwann so notgedrungen, habe ich dann meinen Zweitkanal, dann später den Drittkanal angefangen, die ganzen Streams eben auch. Und irgendwann hat sich das dann zumindest ergeben, dass, okay, wenn ich jetzt den Patreon nehme und dann später kam ja auch noch ein Steady dazu und da dann die YouTube-Einnahmen und dann eben noch die Twitch-Einnahmen. Ne, und mittlerweile ist das auch sehr stark aufgeteilt auf so die verschiedensten Sachen und keines davon könnte mich alleine tragen. Also auch wenn jetzt alles einbrechen würde und ich hätte nur noch meinen Patreon, ich hätte nur noch meinen Steady, also da wäre ich sowas von am Limit und eigentlich würde ich dann direkt rote Zahlen schreiben an der Stelle. Deswegen, ich bei Decode, ihr seid ja jetzt schon ein bisschen länger dabei, auch mit der Kampagne, das war ja auch von vornherein gestartet. Ich nehme mal an, ihr könnt noch nicht davon leben momentan, ne? Also die Einnahmen, die ihr da über YouTube und eben die Finanzierungskampagnen reinholt. Ich würde jetzt einfach mal schwer davon ausgehen, gerade wenn das so zwei Leute Vollzeit beschäftigen soll, das funktioniert noch nicht ganz.
Leider nicht. Ja, also es ist auch immer sehr schwankend im Monat, wie viel bei rumkommt, weil gerade wir hatten mal einen richtig guten Monat, wo wir zwei Werbepartnerschaften hatten, also eben einmal Holy und einmal Flexispot. Das ist so ein Büromöbelhersteller. Da hatten wir dann, glaube ich, was so ein bisschen über 3.000 Euro im Monat dadurch generiert und das ist dann schon, wo man sich langsam im Bereich bewegt, wo man wirklich dann von leben kann oder zumindest mit einem, wenn man noch ein, zwei Nebenprojekte hat, dann kann das schon funktionieren. Das war dann aber wirklich dann der beste Monat. Und jetzt auch mit Holy war, sieht bisher danach aus, als ob es jetzt erstmal eine einmalige Sache war. Mal schauen, ob dann irgendwann in Zukunft die nochmal zu einer Kooperation kommt. Aber wir hatten jetzt so ungefähr immer jeden Monat so, also immer mindestens 1.000 Euro, was wir durch Werbegelder als auch die Crowdfunding-Kampagnen haben, oder ein bisschen über 1.000 Euro. Das ist auch schon für so ein Jahr existieren wir ja, und halt zusätzlich dazu, dass eben auch der deutschsprachige Gaming-Journalismus-Bereich und alles so über Gaming reden halt auch natürlich auch sehr, sehr voll ist und das auch sehr gut abgesteckt ist, sehr viele Projekte, die da auch cooles Zeug machen, und da eben überhaupt noch irgendwie dann hervorzustechen, ist da irgendwie auch echt schon ein Erfolg. Deswegen, ja, es reicht auf jeden Fall nicht alleine. Wir haben ja, wir alle auch noch Nebenprojekte, arbeiten noch für andere Auftraggeber. Ich habe noch beim NDR so einen Nebenjob, wo ich hinter den Kulissen so ein bisschen aushelfe und da dann mir so ein bisschen ein Zubrot verdiene, zusätzlich zu ab und zu mal Auftragsproduktionen, dann eben auch mal für Stay Forever oder für die GameStar. Und damit komme ich dann eben auch über die Runde. Das sieht bei Basti ähnlich aus, wo er dann ab und zu mal auch bei den Rocket Beans auftaucht und da noch ein Zubrot verdient. Aber ja, alleine an sich reicht es nicht. Und das ist natürlich auch immer der Gedanke, ich würde jetzt viel lieber für Decode irgendwas machen, oder ich habe ein Thema, das könnte ich für Decode machen, aber ich muss gerade eigentlich was anderes machen. Oder das Thema, was ich für Decode machen würde, könnte ich ja eigentlich auch für die GameStar machen und habe damit ein sicheres Gehalt erstmal in dem Sinne, und schaffe mir vielleicht auch noch Folgeaufträge dadurch. Und da ist irgendwie auch immer noch, dass man dadurch immer sich so ein bisschen Balanceakt irgendwie hat, da irgendwie das richtige Mittel zu finden, ohne dass man sich zu sehr überdreht. Das finde ich auch immer echt schwierig. Weil gerade passiert irgendwie recht viel. Wir haben immer da und da auch ein paar Anfragen. Da werden wir auch gesehen und werden auch angefragt für Recherchen. Das ist auf jeden Fall cool zu sehen. Ist nicht immer bezahlt erstmal. Das ist auch immer ein bisschen schade, gerade wenn man auch mit größeren Medienhäusern zusammenarbeiten möchte, dann möchten die meistens schon ein bisschen was sehen. Das ist dann nicht immer möglich, aber so ist zumindest, dass wir schon in der breiten Wirkung zumindest schon halbwegs ganz gut wahrgenommen werden. Aber es ist leider noch längst nicht da, dass sich sozusagen Decode von alleine trägt. Habt ihr denn da bei Hitstop, habt ihr da schon so eine Summe für euch im Hinterkopf, wo ihr sagt, okay, dann könnt's sich ungefähr rechnen?
Ich glaube, wir denken da schon sehr optimistisch. die Sache, also, ich mach's mal kurz. Also, Knöbel arbeitet Vollzeit aktuell. Das würde schon, er hat auch schon deutlich höhere so Lebensunterhaltskosten als ich. Auch ein bisschen mehr Verantwortung so. Ich will jetzt nichts wieder ins Detail gehen, aber ich glaube, bei ihm wäre das noch ein Stück weiter entfernt. Bei mir ist ja die Situation auch okay. Ich habe lange als Werkstudent nämlich aufgehalten, viel im Fernsehen primär, und das mache ich jetzt seit dem Ende des Studiums. Ich habe im März meinen Masterabschluss gemacht, mache ich jetzt nur noch so auf so einer freien Basis, und das ist relativ unzuverlässig. Gott sei Dank kam Björn als mein Retter mit einer stabilen mit einem stabilen Video-Editing-Gig, also das ist so mein stabiles Einkommen gerade. aber es reicht zum Leben nicht wirklich gerade, und ich bin so in diesem Prozess, mir so einen Gig nach dem anderen ein bisschen draufzuschaufeln und dann hoffentlich auf so ein Ding zu kommen, weil, also, ne, ich könnte mir noch ausmalen, dass ich in den nächsten 2-3 Monaten vielleicht irgendwo noch einen Vollzeitjob finde, weißt du, und dann eine Hitstop quasi in dem aktuellen Zeitaufwand weitermache. Das ist bei mir sehr, sehr unsicher. Also, das erste Ziel wäre erstmal so auf so einen Nenner kommen. Und dann vielleicht langsam aber sicher die Zeit, die ich für Hitstop dann aufbringen kann, aufzustocken. Aber wie genau das aussehen wird, ist halt sehr, ist das, die Glaskugel ist sehr, sehr milchig so.
Das ist auch leider so eine Sache, die einen dann permanent umherschwirrt. Also ich habe ja auch schon mit Leuten gesprochen, die deutlich erfolgreicher sind als ich, und selbst da setzt dann irgendwann so eine permanente Panik im Hintergrund ein, oder diese unterschwellig dann immer da ist, so, was passiert, wenn die Sachen dann irgendwann nicht mehr so gut laufen, was ist, wenn das Sponsoring dann irgendwie einbricht, was ist, wenn sich alle Leute von heute auf morgen dazu entscheiden, dass sie deine Arbeit nicht mehr in irgendeiner Form unterstützen wollen, dann gibt es überhaupt genügend Leute da draußen, die dann irgendwie noch nachrücken können, und das ist auf jeden Fall auch so eine sehr schwere mentale Sache, die die ganze Zeit damit einhergeht. Und gerade wenn du dich dann dazu entscheidest, okay, ich mache das jetzt wirklich Vollzeit, dann spürt man das in seiner ganzen Härte. Ich meine, auch deswegen, ich persönlich habe ja mittlerweile auch wieder so ein paar Side-Gigs angenommen. Zwar alles Sachen, die im selben Bereich sind, ne, dass ich hier und da dann eben auch mal eine Review für IGN schreibe, dass ich jetzt mittlerweile auch dann hier und da bei The Pod dann in Zukunft auftauchen werde, und das kann ich dann aber mit meiner eigentlichen Arbeit dann auch vereinbaren, weil ich ja sowieso über diese Titel auch in irgendeiner Form spreche, ne? Also dass wenn ich bei IGN eine Review oder so mache, dann mache ich da auch noch ein Video drüber, da spreche ich dann noch im Podcast drüber oder wir sprechen bei Ink Ribbon Radio noch darüber, also dass auch hier genau wie bei den Bonusinhalten und den freien Inhalten, dass man da einen Weg finden kann, diese Sachen mehrfach zu monetarisieren, weil Spiele natürlich extrem viel Zeit kosten. Also selbst die kürzesten Titel bist du länger beschäftigt als mit dem längsten Film, und das geht ja einfach nur noch exorbitant nach oben. Also da gibt's ja gerade auch bei längeren Spielen dann Leute, die den ganzen Kanal für ein, zwei Monate jetzt nur Crimson Desert oder so darauf ausrichten, weil das eben so lang ist, weil das eben so viele Inhalte sind. Und statt jetzt diese eine Review zu machen, kann man daraus dann eben 20, 30 Videos machen. Siad hat es ja vorhin schon gesagt, dass ich ihn ja seit, ich glaube jetzt März, April müsste das so ungefähr jetzt sein, dass wir da gestartet sind. Und habe ihn dann eben auch auf so einer Zeitbasis dann für ein paar hundert Euro jetzt nicht angestellt, ne, aber so freie Arbeit macht für mich dann eben auch die Inhalte für den Drittkanal, die dann so Stream-Aufzeichnungen sind, wenn ich irgendwie News bespreche oder auf irgendwelche Videos reagiere, und auch teilweise gewisse Inhalte für den Zweitkanal, bei denen es dann einfacher ist, sich selber das Material rauszusuchen. Wenn ich eine Review mache, dann mache ich das lieber selber, weil ich genau die Beispiele im Kopf habe und ich weiß, dass ich das Spiel auch gespielt habe. Aber wenn ich jetzt über irgendwelche Industriesachen spreche oder so die neuen Spiele, die im Monat rauskommen, Martin, ihr macht ja auch ein eigenes Podcast-Format dann an der Stelle, ja, wenn man sich eh schon informiert über die Spiele, die einen interessieren, warum dann nicht direkt auch noch Content daraus produzieren? Und ich würde auch da lieben gerne dann mehr geben. Also ich fände es generell auch geil, irgendwann dann erfolgreicher zu sein, um auch andere Leute mit ins Boot zu holen und denen eben auch so die Möglichkeit zu geben, okay, hiermit ein bisschen Geld zu verdienen. Im besten Fall natürlich, ey, von mir aus auch so Vollzeit das bei mir machen zu können. Und da habe ich auch gar kein Problem irgendwie zu gucken, oh, das Gehalt muss dann aber gedeckelt werden an der Stelle. Ne? Also ich habe gar kein Problem, wenn ich über den Drittkanal genügend Geld verdienen würde, wie so die großen Streamer da draußen, dass ich dann Siad seinen Chefarztgehalt dann auch an der Stelle gebe.
Papa Platte gefällt das nicht.
Papa Platte das, ja.
So, und auf der anderen Seite finde ich es aber auch, oder möchte ich das auch nicht dann machen, Leute arbeiten zu lassen, ohne sie zu bezahlen, einfach weil ich mir das jetzt an der Stelle nicht leisten kann. Also deswegen hatte ich ja auch das Angebot jetzt oder beziehungsweise diesen Vorschlag, sie hat nur gemacht, als ich Anfang des Jahres gemerkt habe, okay, ich bin von allen anderen Sachen, sind meine Lebenserhaltungskosten gedeckt und ich kann jetzt alleine aus dem, was die YouTube-Kanäle machen, daraus kann ich eben ein paar hundert Euro im Monat nehmen, um das Ganze zu finanzieren, damit sie hat sich da an der Stelle um ein paar Sachen für mich kümmern kann und ich dann währenddessen mehr Zeit habe, um andere Inhalte zu machen. Aber ich fände das, also ich sehe das ja bei anderen Leuten dann teilweise, ne, dass erstmal gesagt wird, okay, du kriegst dann, sobald der Kanal Geld abwirft, kriegst du dann irgendwas und bis dahin teilen wir uns dann die 200-300 Euro im Monat, die das Ding dann mit sich bringt, und das finde ich dann auch extrem schwierig und unangenehm.
Das ist auch immer, wir hatten auch schon auch ein, zwei Mal auch schon das Angebot bekommen, quasi, dass wir auch Zuarbeit geliefert bekommen oder dass jemand uns unterstützen möchte, indem er eben uns auch hinter den Kulissen sowohl dann was technische Sachen anbelangt, als auch so mit inhaltlichen Zugaben da uns irgendwie unterstützt. Und wir haben dann von Anfang an immer gesagt, ja, wir könnte ich nicht bezahlen aktuell. Das ist einfach gerade nicht machbar. Und wir haben auch lange mit uns gerungen, ob wir das dann trotzdem machen sollen, weil die Personen gesagt haben, nee, ich mache das auch kostenlos und so. Aber wir haben uns dann immer auch dagegen entschieden, weil gerade halt auch in der Medienbranche ist das auch so üblich, dass man da irgendwie auch mit unbezahlten Praktika auch irgendwie anfängt, wenn da Leute auch erstmal Erfahrung sammeln wollen. Ne? Das ist auch an sich auch irgendwie okay, aber irgendwie auch wieder nicht, weil es gibt halt auch so viele große Unternehmen, wo man es nicht glauben würde, die einen absolut beschissen bezahlen oder gar nicht bezahlen, wenn man da irgendwie halt auch ein Praktikum hat, wo man dann trotzdem 40 Stunden in der Woche arbeiten muss dafür. Und daran möchten wir uns auch gar nicht jetzt irgendwie beteiligen, weil ich glaube, daran gewöhnt man sich dann, glaube ich, irgendwie auch ein Stück weit. Deswegen wollen wir sowas dann auch wirklich erst machen, wenn wir das auch ein bisschen besser bezahlen können. Wir haben auch jetzt schon, weil es mittlerweile ein bisschen besser aussieht als jetzt noch, wo wir damals diese Anfragen bekommen haben, dass wir dann quasi wirklich einfach keinen Profit damit machen, sondern wirklich einfach das, was wir dann verdienen würden, eins zu eins so in die Person stecken, die dann vielleicht einen Inhalt für uns generiert. Und das auch fein, ist natürlich auch nicht viel wirklich, da habe ich immer auch noch ein bisschen Bauchschmerzen, weil eigentlich auch gerade kreative Arbeit ist auch in Deutschland sehr, sehr schlecht meistens bezahlt und da würden wir uns dann trotzdem irgendwie auch mit beteiligen, selbst wenn man das dann sehr, sehr transparent irgendwie macht. Und auf der anderen Seite, man hat auch immer das, gerade auch wenn man solche Steady-Kampagnen oder Crowdfunding-Kampagnen hat, ich weiß nicht, ob es euch da auch ähnlich geht, dass man auch das Gefühl hat, okay, man muss schon immer regelmäßig was machen. Ich meine, bei Björn, bei dir, du machst ja wirklich auch gefühlt jeden Tag, haust du 30 verschiedene Videos raus, aber vielleicht denkst du dir, ja, ich könnte ja auch 31 verschiedene Videos raushauen, warum mache ich denn das nicht? Dass man halt so das Gefühl hat, es muss ständig was nachkommen, damit die Leute wirklich sehen, okay, ihr Geld ist gut angelegt.
Ich habe auch selber immer das Gefühl, oh, das ist doch einfach, das ist doch zu wenig, was ich mache, da ist doch nichts rausgekommen. Und wenn ich dann auch so jede Woche in meinem regulären Podcast, dem Speckcast, da immer in die Beschreibung packe und auch am Anfang erwähne, was ich so die vergangene Woche gemacht habe, alles produziert habe, dann sind das teilweise mehr als 7 Inhalte sogar, weil das ist dann auf alles Mögliche verteilt und ich dann immer, wenn ich auf den einen Teil drauf gucke, dann so, ah, jetzt ist aber bei den Bonusinhalten nicht so viel passiert momentan und dann sind aber 2 Sachen auf dem Zweitkanal gekommen und dann hatten wir noch irgendwie 3 Podcasts bei Inkribbon und dann habe ich hier noch einen Artikel für IGN geschrieben und dann war ich dort noch irgendwie zu Gast und die Sachen, die ich ja gar nicht reinpacke, sind noch die ganzen Ersteindrücke, die ich mache und die Streams, die ich dann produziere. Und das ist alles immer sehr viel, aber ich betrachte das dann, glaube ich, zu sehr oftmals in diesen Silos. So, oh mein Gott, es gab zu wenig Streams. Oh mein Gott, es gab zu wenig der Videoinhalte. Oh mein Gott, bei den Podcasts muss ich irgendwas ausfallen lassen beziehungsweise was nachholen. Oh, hier müssten eigentlich mehr dieser Bonus-Folgen kommen und dann so, oh, die Leute, die brauchen doch was, weil ansonsten fangen die an, mich zu hassen und gehen dann die ganze Zeit weg und das kann doch nicht sein. Und ich bin dann auch immer am Überlegen, okay, wie kann ich denn die Angebote generell schmackhafter für die Leute machen? Und das, was ich zum Beispiel auch letztes Jahr mal probiert habe, war es dann mit diversen Angeboten das Ganze zu versuchen, ne? Dass ich dann jetzt um die Weihnachtszeit habe ich dann gesagt, hey, ihr kriegt die kompletten Inhalte und auch die Jahresabos vor allem, weil das ist immer so das Wichtigste, weil dann werden ja die Beiträge direkt auf einmal gezahlt. Und bei Patreon kriegst du es auch direkt. Steady verteilt das dann eben auf das ganze Jahr, aber du hast schon mal 12 Monate fest eingenommen. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, hier, ich möchte mir zum Anfang des Jahres so ein bisschen Puffer aufbauen. Und habe deswegen das Jahresabo um 30% reduziert, egal welches Tier sich dann eben Leute geholt haben. Und das hat extrem gut funktioniert. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr bei Decode da bisher auch schon mal so irgendwas hattet, ne, gewisse Angebote, gewisse, weiß ich jetzt nicht, so Specials gemacht, reduziert, sonst was in der Form, um Leute dann auch vielleicht darüber so ein bisschen reinzuholen. Weil ich habe auch gemerkt, es ist wesentlich schwieriger, eine Person in dieses Crowdfunding reinzubekommen, als sie dann tatsächlich nachher zu halten. So Leute, die Schwelle dann das Abo zu kündigen direkt wieder, das ist, glaube ich, auch ein bisschen höher, als man es wahrscheinlich ansetzt. Und deswegen diese initiale so Überzeugung, hey, versuch das doch mal irgendwie, ne, probier's doch mal irgendwie aus. Das ist, glaube ich, so das Schwierigste. Deswegen habt ihr da an der Stelle vielleicht irgendwas schon mal versucht gehabt.
Ja, und wir hatten auch über Steady hatten wir auch so Probemitgliedschaften auch jetzt vor kurzem eingeführt. Das hat tatsächlich auch sehr geholfen. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht was direkt Geld generiert, sondern erstmal nur Leute, die ja auch auf unsere Bonusinhalte zugreifen können. Aber wir hatten da, glaube ich, auch tatsächlich unsere Zahl, ich glaube, nicht verdoppelt tatsächlich von denjenigen, die uns unterstützen bei Steady. Aber ich glaube, wir waren vorher so bei 60 Leuten und dann haben 40 dadurch an sich innerhalb von 2 Monaten oder so haben dieses Probeabo abgeschlossen. Da müssen wir jetzt noch gucken, wie viele dann auch ihr Probeabo demnächst dann kündigen werden, wie viele davon am Ende dann wirklich dann dabei bleiben. Aber auch das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert und allein dadurch hast du ja auch schon Leute, die entweder das dann wirklich gefällt, was sie dann sehen an den Bonusinhalten, es vergessen natürlich irgendwie auch, dann das Probeabo zu beenden und dass es dann zu einem richtigen Abo wird und dass man so auch generell natürlich ein bisschen die Zahlen ein bisschen auch auf jeden Fall nach oben treiben kann. Ein bisschen sieht das da auch was. Passiert auch ein bisschen fürs eigene Gefühl. Man sieht, okay, ja doch, da warten sozusagen auch Leute drauf, die haben sozusagen noch dieser eine Sprung ein bisschen gefehlt, deswegen da auch so ein Probeabo anzubieten, kann tatsächlich auch sehr gut helfen.
Das ist so eine Sache, die mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat in der Hinsicht, okay, wie unterscheiden sich die ganzen Plattformen, die ganzen Crowdfunding-Plattformen? Ja. Weil so eine Entscheidung, die wir ganz am Anfang getroffen haben, ist, okay, ich glaube, wir wollen uns eigentlich nicht über mehrere Plattformen splitten. Wir würden das schon gerne so konsolidieren und so. Es gab auch viel Recherche dazu, okay, wenn du alle UserInnen so auf eine Plattform bündelst, vielleicht kommt das einfach generell klarer und besser rüber so auf die DurchschnittsnutzerInnen. Aber sich dann auch für einen zu entscheiden, bei Patreon zum Beispiel wurden ja vor kurzem erst diese Stretch Goals, nicht Stretch Goals, aber so Ziele an sich abgeschafft. Ich dachte so, ja fuck, das ist eigentlich schon so ein richtig nützlicher so Indikator, um Leuten was Handfestes zu geben, so eher ab diesem, und da haben wir uns auch ein paar Sachen überlegt. Ich kann es mal teasen, so das erste Ziel, das wir uns überlegt hatten, ist ab 300 Euro produzieren wir die erste Staffel von einer Show, die wir nennen Ziad Plays Pokémon. Ja, weil ich habe noch nie die erste Generation Pokémon durchgespielt. Und Knüppel, wie ihr vielleicht wisst, ist ein riesiger Pokémon-Fan. Ich bin nicht so lebensfroh, weißt du, ich bin schon ein sehr zynischer Mensch.
Und Pokémon so hilft oder schadet dabei?
Das wird die Frage.
Das wird die Frage.
Das werden wir erforschen und das wäre so, okay, das würden wir ab einem bestimmten Level an Support produzieren und das wäre dann auch für alle frei verfügbar. Aber das, ne, das ist so etwas, das können wir uns erst leisten ab einem bestimmten Level an Unterstützung. Und sowas handfest zu machen, ist halt deutlich schwieriger, wenn du nicht dieses, so ein Feature hast wie bei Steady, dass du diese Ziele transparent haben kannst. Auf der anderen Seite ist es so, okay, bei Steady funktioniert das mit diesen Rabatten nicht so angenehm. Und generell, ich finde das Backend bei Steady so scheiße. Das ist so ein Kack. Am Ende war es dann doch Steady, weil die Vorteile haben so ein bisschen überwogen. Auch, dass du mit Lastschrift zahlen kannst und so. Das wirkt wie ein starkes Argument.
Und allein, dass es auch eine deutsche Firma ist, die dahinter yep. ist, das ist auch, glaube ich, auch was dem Finanzamt ein bisschen mehr zusagt.
Oh ja, total. Martin, ich habe bei euch auch gemerkt, also ihr fahrt ja so dreigleisig mit ja. YouTube-Members, Patreon und Steady, aber ihr hattet ja ein Ankündigungsvideo, wo ihr so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren wolltet, hey, wir können uns ab einem bestimmten Level eine GTA 6-Doku ja. oder Recherche leisten. Und da habt ihr auch speziell auf Steady hingewiesen. Wie kam das dann so?
Ja, das war dann genau eben, dass wenn das bei Patreon diese Ziele eben gar nicht mehr einsetzen kann und wir dann eben auch für uns Steady sowieso die beste Plattform ist, weil dann sozusagen das meiste Geld, was da dann oder die 5 Euro oder die 10, 15 Euro dann auch ziemlich, das meiste davon dann auch wirklich bei uns landet, weil natürlich die Plattform auch alle ihren Cut abnimmt und bei Patreon hast du erstmal alles auch in Dollar. Das heißt, du bist ja auch den Schwankungen, den Wechselschwankungen der Währung irgendwie auch ausgesetzt und bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften ist es auch ähnlich und dann nimmt auch tatsächlich YouTube den größten Cut. Also die sind von allen drei diejenige wow. Plattform, die auch am meisten sagt, yo, das meiste davon gehört aber schon mir, oder? Und deswegen haben wir dann auch Steady gesagt, ist für uns die beste Plattform. Und natürlich, wir wollten da in dem Sinne, weil wir direkt gesagt haben, hier, wenn wir das erreichen, gibt es diesen einen größeren Inhalt, auf jeden Fall, dass wir da auch eine Plattform haben wollen, worauf wir verweisen können, damit sie es nicht irgendwie zerstreut. Dass wir sagen können, hier, geht auf Steady, wenn ihr eine GTA 6-Doku haben wollt. Weil wir das irgendwie so als Aufruf am stärksten fanden, verstanden. Ne? Geh auf Steady, GTA 6, so, das ist total. Ne? So ein Ausruf, das wäre dann irgendwie, wenn man immer noch erklären muss, ja, du kannst aber auch dahin gehen, musst du aber gucken, da musst du nochmal umrechnen, da ist das so und so. Und dann kriegen wir irgendwie dann da, wie gesagt, auch, ist auch der Cut, wie gesagt, größer. Deswegen haben wir uns am Ende dann für Steady entschieden.
Es ist exakt das. Ich habe mich auch lange mit Kübel unterhalten, weil er hatte so den anderen so, ist es so wichtig? So diese Zerstreuung, ist es wirklich so ein Faktor? Aber ich glaube schon, ne? Also ich glaube schon, dass er diese Entscheidungsparalyse sehr nicht zu unterschätzen ist. Und das war auch so eine Sache, also YouTube-Memberships, das war für mich auch irgendwie reizvoll, weil, oh, die Videos erscheinen ja so im Feed, also du siehst ja, dass sie da sind. Das muss ja eigentlich auch irgendwie so ein Zugfaktor sein, dass du das bei Stadium, bei Patreon nicht wirklich hast. Das ist auch irgendwie blöd.
Ja. Also das ist dann, was ich da auch, also da an sich ja auch am besten finde bei YouTube-Mitgliedschaften, weil es ja da auch eigentlich am barrierenfreisten ist, dass du dann wirklich einfach klickst sofort, du bist eh auf der Plattform und sagst, ich möchte unterstützen, du musst nicht dir noch irgendwo ein Konto bei Patreon oder Steady holen. Deswegen finde ich es theoretisch da eigentlich auch am besten, aber es ist da wirklich, was die Auszahlung angeht, da wirklich am schlechtesten.
Ich habe am Anfang ja wirklich nur Patreon gemacht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht die Möglichkeit für Steady. Ich bin gar nicht mehr sicher, ab wann das da verfügbar war. Und YouTube-Mitgliedschaften gab es ja sowieso nachher erst. Und das dann überall gleichzeitig anzubieten, weil natürlich auch die Plattformen hier und da so ein bisschen anders funktionieren. Und auch ich habe am Anfang nur Steady gemacht, weil dann Leute gefragt haben, hey, ich würde gerne deine ganzen Zweitkanal-Videos als Podcast hören. Und ich dachte mir, ja, dann biete ich hier so ein günstiges Tier an und mache das dann über Steady, probiere dann auch die Plattform darüber mal aus. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann auch eigentlich auch die anderen Bonusinhalte anbieten und dann eben auch als Podcast. Und dann ist das so die reine Podcast-Plattform geworden. Und jetzt bin ich auch momentan dabei, die Kampagne noch einmal umzustellen und da eben auch so eine gewisse Parität reinzubringen. Aber zum Beispiel YouTube-Mitgliedschaften, also das, da habe ich ehrlich gesagt keine wirkliche Lust drauf. Also alleine schon, weil die dann auch 30% von dir abzwacken, das ist auch nochmal so eine Sache. Und bei Patreon bin ich ja also das ist für mich die Hauptplattform, weil ich glaube ich auch noch in diesem so ein irgendein frühes Tier drin bin, dass du ja mittlerweile, glaube ich, so über 10% Abgaben hast und ich habe noch diese initialen 5 oder so, die es gab. Das heißt, die Gebühren fallen bei mir da gar nicht hoch an und bei Steady werden ja von den Einnahmen noch die Umsatzsteuer abgezogen und bei Patreon ist es ja so, dass die dann von den Leuten direkt bezahlt wird. Ne? Das macht's dann ein bisschen einfacher. Aber ich meine, der ganze Steuerkram, das ist auch nochmal so eine Sache, da bin ich auch momentan echt am Durchwühlen. Weil gerade Deutschland ist da, oh mein Gott, dieses Land will einfach nicht, dass man sich selbstständig macht und dieses Land will auch einfach nicht das Internet in irgendeiner Form akzeptieren und Dinge existieren seit 10, 20 Jahren und Leute machen das und sind da auch selbstständig, aber die Steuergesetze, die werden einfach nicht angepasst. Ne? Also gerade auch mit Spenden, da bin ich momentan am Schauen, wie das am besten gehandhabt wird. Das ist eine einzige Katastrophe.
Genau. Das ist, glaube ich, dann auch steuerlich. Ja, so eine Schenkung ist das ja dann, glaube ich, wahrscheinlich. Ne? Und das ist ja nochmal steuerlich, muss man das anders behandeln.
Ja, also wie gesagt, ne, da ist nichts wirklich für festgelegt, was diese Spenden gerade durch Twitch oder so betrifft. So auf YouTube ist es halt relativ easy, ne? Dann hast du deine Superchats und sowas, die kommen einfach auf dein normales AdSense-Konto drauf. Da werden dann zwar auch wieder die 30% abgezogen, wie gesagt, genau wie bei den Mitgliedschaften, aber du kriegst dann alles auf einmal ausgezahlt. Ne? Also deine YouTube-Mitgliedschaften, deine Superchats, deine Spenden und eben auch die Werbeeinnahmen, die kriegst du als einen Betrag dann ausgezahlt. Und das ist ja dann generell einfach, weil hier in Europa ist der Sitz ja in Irland und dann funktioniert das ja mit diesem Reverse-Chargeback-Verfahren. Also da musst du dich dann auch gar nicht irgendwie noch um die Umsatzsteuer oder sowas darin dann kümmern. Das ist ganz, ganz angenehm. Aber ansonsten ist es wirklich eine Katastrophe. Also gerade sitze ich da auch wieder dran, ne, so in der Hölle und bin da auch gerade am gucken, wie machst du das dann? wie funktioniert das hiermit, wie geht das jetzt mit den Spenden, werden die so gezählt, wie läuft das dann bei Ko-fi oder so, was ich auch noch nutze, wie sieht das da mit Commissions oder so aus und so,
Ja, es wäre so viel einfacher, wenn du einfach irgendwelche Aktiengesellschaften besäßt auf den Philippinen, dann wäre es steuerlich total einfach, dann musst du aber gar nichts zahlen, ja, dann ist easy, ja.
Ja, das wäre dann absolut gar kein Problem, aber es ist auch ein bisschen frustrierend, weil es dann gerade auch so kleine Beträge teilweise so ein bisschen schmälert, was natürlich dann über eine Crowdfunding-Kampagne auf jeden Fall nochmal etwas anders ist, ne? Weil auch bei Patreon oder so kriege ich ja dann den gesamten Betrag ausgezahlt, aber ich an sich würde ich auch gerne mehr so sagen, hey, hier einfach nur ein Euro oder sonst was für etwas, aber an vielen Stellen macht das alleine schon diesen Bearbeitungsprozess so viel nerviger und unnötig kompliziert, dass dadurch manchmal sogar mehr Kosten entstehen können hinten raus.
Vielleicht das Einzige noch, was wir hatten auch waren auch kurz davor mal, aber auch bei unserer Kampagne, auch so ein 1- oder 2-Euro-Tier einzuführen, wo man halt keine Bonusinhalte bekommt, aber einfach nur, um uns zu unterstützen, weil das haben wir zumindest ein paar Mal auch aus der Community gehört, dass man eigentlich an den Bonusinhalten Inhalten gar nicht so stark dran interessiert ist, aber uns einfach unterstützen möchte. Wir dann überlegt haben, ob das eine Herangehensweise ist, die auch funktionieren kann, dass man dann eben wirklich sich an die Leute richtet, die uns einfach ein bisschen was geben wollen, aber dann sozusagen gar nicht die Bonusinhalte brauchen und wollen. Aber wir haben es dann doch nicht gemacht, dann auch deswegen, weil es tatsächlich Steadies und Patreon beide sagen, naja, bei 1 oder 2 Euro, das machen wir erst auch gar nicht, weil dann die Abgaben sind im Vergleich dazu so groß, da bleibt so wenig, dann sozusagen bei uns, deswegen kann man da auch erst, glaube ich, ab 3 Euro oder 3 Dollar kann man überhaupt ein Tier erstellen und dann wäre es uns zu dicht an den 5 Euro dran gewesen. Dann fanden wir irgendwie, das passt irgendwie auch nicht. Und dann deswegen haben wir es dann gelassen. Aber ich bin da immer noch mit der Idee, finde ich an sich eigentlich auch nicht verkehrt, dass man sagt, man macht da auch ein Abo, ein geringes Abo, was wirklich nur als Dankeschön ja irgendwie dann funktioniert, ohne dass man dafür eine Gegenleistung erwartet.
Ich sehe auf jeden Fall die Idee dann so. Ich glaube halt, die Frage ist, okay, verwässert man dann vielleicht so die Klarheit der Kampagne, ja, so ein bisschen? Wir haben auch vor Monaten jetzt schon so eine Umfrage gemacht, um zu sehen, okay, was würden Leute denn so ungefähr zahlen? Und dann auch explizit gefragt, so, okay, wie viele von euch gibt's, die weniger als 5 Euro zahlen würden oder sogar mehr als 15 Euro? Und das war dann jetzt nicht so nennenswert. Und ich dachte, okay, also ne, die Leute jetzt auszugrenzen, also das ist natürlich auch nicht ideal so. Aber ich glaube, je mehr Entscheidungen du so der Einzelperson so vor den Kopf wirfst, desto schwieriger wird so der tatsächliche Weg zum Support am Ende. Da so die Balance zu finden, ist schon tricky.
Ja, das ist auch der Grund, warum wir bei Inkribben uns erstmal nur für Steady entschieden haben. Also auch, um die Plattform auszuprobieren, weil zu dem damaligen Zeitpunkt sowohl Benny als auch ich damit noch keine Berührungspunkte eben hatten. Und dann, wie gesagt, so, hey, das ist dann die deutsche Plattform und das scheint auch gerade so für Podcasts ganz gut zu funktionieren. Und oftmals ist das dann auch die Seite, wenn Leute die Auswahl haben zwischen beiden, dass dann mehr zu Steady hingehen. Also um den ganzen Prozess zu vereinfachen, dann bleiben wir dabei. Aber wir haben natürlich auch dann mal geschaut, können wir das in Zukunft vielleicht dann irgendwo ausbauen. Aber erst einmal bleiben wir dann dabei, bevor wir jetzt irgendwie noch wieder die, keine Ahnung, was noch neu hinzugekommen ist, mittlerweile dann auszuprobieren.
Ja, das hatten wir auch schon. Wir hatten auch dieses Buy Me a Coffee, das gibt's ja auch als Alternative. Ja, also das, wir hatten uns noch nicht dann jetzt mal den Mut gefasst, das auch noch zu machen tatsächlich, weil wir dann auch mal, wir haben ja jetzt schon 3 Sachen, auf die wir immer hinweisen wollen und dann wäre es jetzt noch eine 4. Sache oder eine 5. sogar, wenn wir beides machen. Und bisher hatten wir noch nicht da auch eine Möglichkeit gefunden, dass es dann nicht zu viel wird. Aber an sich, glaube ich, bin ich der Idee auch ganz, ganz offen und man kann das ja, vielleicht kann man das dann auch irgendwie, also eine Sammelstelle irgendwie auch schaffen. Gibt's ja auch Möglichkeiten, ne? Dieses Linktree, dass man sagt, hier, wenn ihr uns unterstützen wollt, hier ist der eine Link oder die eine Adresse, da findet ihr alle sozusagen Adressen, wo ihr euch am wohlsten fühlt und werdet dann weitergeleitet. Weil ich finde das irgendwie auch immer, ich würde es auch immer so gern so niedrigschwellig wie möglich am besten machen. Weil das ja, wenn du da, das merkt man ja, glaube ich, auch bei sich selbst, wenn da irgendwie jemanden was kaufen möchte, ein Abo abschließen möchte, ein Zusatzabo abschließen möchte irgendwo und man hat sobald eine kleine Barriere dazwischen, irgendwas funktioniert nicht sofort, dann ist man sofort genervt und denkt, ja, okay, dann eben nicht. Also ich hab das zumindest, wenn irgendwie bei Prime irgendwas mir anschauen möchte, dann muss ich nochmal einen Zusatzkanal oder so buchen und dann klappt aber irgendwas nicht, weil irgendein Account nicht richtig synchronisiert ist oder so und dann nervt mich das jedes Mal und sage ich, nee, dann eben nicht Amazon. Ihr habt schon so viel Geld von mir, dann gibt's eben nicht noch mehr. Ich hätte euch so viel gegeben. Ne? Und dann, deswegen versuche ich diese Denkweise auch so ein bisschen dann davor zu führen. Aber an sich sind solche Angebote auf jeden Fall auch noch nutzbar, ja.
Ja, ich glaube, das ist so die Frage, ne? Wenn du so 5, 6, 7, 6, 7 Leute hast, die sagen, hey, ich hätte lieber Patreon, fühle ich, verstehe ich, aber was, also die Leute reinzuholen versus so die Klarheit der Kampagne, die du so ein bisschen einbußt, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Ich hatte bei meiner ganzen, also wir haben uns wirklich lange den Kopf darüber gebrochen, ich hatte bei der Recherche so ein bisschen andere so, ey, es gibt viele erfolgreiche Projekte, die nur auf Steady sind oder nur auf Patreon sind. Ich hatte jetzt nicht die Ahnung, dass es unbedingt ein K.O.-Kriterium sein muss. Ja. Und deswegen, das wird so die Strategie sein, die wir fahren werden. Mal gucken, wie es läuft. Aber
ja, ich bin da auch immer dabei, dann zu schauen. Ne? Gerade wenn du jetzt kein komplettes Team hinter dir hast. Man muss ja auch irgendwo die Ressourcen verteilen. Und das kann ich komplett verstehen. Also ich habe das jetzt nebenbei so ein bisschen aufgebaut, aber jetzt mich zum Beispiel da auch noch darum zu kümmern, okay, wie integriere ich dann YouTube-Mitgliedschaften und wie vereint man das nachher? So, ich wünschte auch, die gerade Steady wäre zum Beispiel wesentlich besser darin, die Inhalte zu kategorisieren und das einfacher dazu machen, dass die Leute darauf zugreifen können. So Patreon hat mittlerweile, die haben ihre Collections und dann kann ich dann einstellen, hey, hier sind alle Reviews sauber aufgelistet, hier sind alle Meinungsvideos sauber aufgelistet, auch in so einem Kachelformat. Selbst bei diesen Formaten, wo es jeweils über 200 Videos gibt, das ist dann relativ easy mittlerweile, das Ganze durchzuscrollen. Und bei Steady ist das immer noch deutlich, deutlich schwieriger. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist dann mehr die Plattform dafür, dass Leute das so für einen Newsletter, Podcast oder so abonnieren, so Sachen, die sie dann einfach automatisch reinbekommen. Und das ist dann nur die Bezahlschranke an der Stelle. Und das Ganze dann für alle Seiten richtig aufzubereiten und dass Leute darauf zugreifen können ordentlich. Boah, nee, das ist auch immer so dieser Mehraufwand, den man sich gerade, wenn man das alleine oder zu zweit hat, auch teilweise einfach gar nicht leisten kann.
Das ist, guck mal, aber das ist auch so, das ist jetzt auch wieder so ein kleines technisches Ding. Ich weiß nicht, wie viel, also ich glaube, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende, aber ich hatte ja angedeutet, okay, für uns war es wichtig, eine Webseite zu haben, so als zentrale Anlaufstelle, dass es, ne, wie gesagt, so klar wie möglich ist. Du kannst da auch so Steady-Shit einigermaßen smooth mit einbauen. Aber das hatte dann auch so seinen Nachteil. Und dann habe ich jetzt am Ende so dazu entschieden, okay, es gibt ein Steady-Login, du kannst die Inhalte, also auch die Bonusinhalte über die Seite erreichen, aber das eigentliche Abo schließt du dann irgendwie bei Steady selbst ab und da siehst du dann auch die ganzen Ziele. Ich glaube, das wird okay so sein. Vielleicht finde ich da noch eine bessere Lösung, aber das ist schon echt alles nicht so einfach, wie es sein sollte.
Oh nee, also eigene Webseite, das haben wir schon bei Ingram gemacht und da habe ich bei mir also auch die Finanzierung dafür nicht. Und wenn ich das dann auch da wieder alle Seiten da einbinden muss, nee, komm, lass mal an der Stelle. Oh, da irgendwann mal ist es dann eben auch ein Ziel, aber da fokussiere ich mich dann eher auf andere Sachen. So eine Sache, die mir abschließend noch einfällt oder die ich nochmal sagen möchte, so ich weiß, das ist etwas, das ich jedes Mal immer wieder betone. Und jetzt nicht auch einfach nur, um es hier gegenseitig so ein bisschen zu beweihräuchern, auch wenn ich natürlich die Arbeiten hier von Martin von euch bei Decode dann eben echt wertschätze und auch da jetzt alle Leute, die das dann bei mir im Podcast hören sollten, so geht da gerne vorbei. Geht auch gerne zu Hitstop. Die Sachen sind natürlich unten ebenfalls verlinkt alles an der Stelle. Falls ihr das jetzt in anderen Feeds hören solltet und die jeweiligen Parteien das dann nicht vergessen, mich dann auch drin zu verlinken. Meine Sachen könnt ihr, wie gesagt, bei YouTube, bei Twitch oder eben auch hier in Podcast-Form dann unter dem Namen Speckobst könnt ihr eben alles drüber finden. Ist auch immer an der Stelle sauber zu bekommen. Aber ich finde es generell wichtig, dass man da auch so ein bisschen an einem gemeinsamen Strang zieht und auch die allgemeine Unterstützung nach oben treibt. Weil gerade wenn ich das mit dem internationalen Raum vergleiche, und klar, die Aufrufzahlen sind da deutlich höher, es gibt auch einfach deutlich mehr Leute, aber selbst dann, wenn ich das mit einbeziehe, wie viele Content Creator es da gibt, die gerade auf Patreon alleine davon leben können. Also wo es mehrere mittlerweile gibt, die irgendwie 100.000 im Monat einnehmen. Und bei uns in Deutschland gibt es dann so zwei größere, die gefühlt 80% zusammen von dem Markt haben und dann alle anderen verteilen sich da drunter und es gibt vielleicht so 4 oder 5 Leute oder sagen wir mal Gruppierungen, die davon tatsächlich Vollzeit leben können. Und ich finde, das sollten wesentlich mehr Leute sein, die dann eben ihren Kram auch machen können. Und dass wir da dann eben auch mehr Nischen drin aufbauen, dass wir da den Leuten auch so eine Perspektive geben, so hey, ihr müsst nicht den ganzen Tag Ragebait-Content machen, ihr könnt auch vernünftige Inhalte machen, ihr könnt das in verschiedene Richtungen gehen und die Leute sind dann bereit, das zu zahlen. Wenn ich überlege, wie viele Magazine früher verkauft worden. So alleine die Auflagen von einer GameStar, so das, da sind wir bei den insgesamten Unterstützern für den, sagen wir jetzt einfach mal so im Spielebereich bei Steady und Patreon, da haben wir, glaube ich, insgesamt nicht mal 10% davon erreicht. Und das war nur eines von vielen Magazinen. Also ich glaube, da sind genügend Leute da, zumal ja auch heutzutage eigentlich noch mehr Personen dann eben Spiele spielen und die Inhalte dazu konsumieren. Aber dieses vielleicht so Verständnis, vielleicht ist es auch so ein bisschen deutsche Mentalität, dass wenn du nichts nachher in der Hand hast und du gezwungen wirst, das zu kaufen, dann gibst du dafür auch kein Geld aus. Ne? So, weil damals, ich habe mir auch mehrere Zeitschriften im Monat geholt und die haben jeweils einen Fünfer gekostet und jetzt unterstütze ich eben mehrere Leute monatlich mit den Beträgen oder höher. So, das mache ich ja bei euch bei Decode und das werde ich dann auch garantiert bei Hitstop FM machen, sobald ihr die Kampagne dann gestartet habt, weil ich es einfach generell wichtig finde, dass man das auch so ein bisschen normalisiert, weil ich glaube, das hilft uns einfach allen. So, man sollte nicht dann neidisch die ganze Zeit nur drauf blicken und dann so, oh, warum sind die so erfolgreich, warum habe ich nicht irgendwie das ganze Geld oder oh, die müssen jetzt auf jeden Fall davon was abgeben oder so, sondern wir alle haben, glaube ich, was davon, wenn sich diese Crowdfunding-Plattformen Steady und Patreon im deutschen Raum normalisieren und es da mehr Leute auch so allgemein verstehen, so hey, da kann ich dann die Bonusinhalte holen, da kann ich dann eben auch die Arbeit der Leute unterstützen. Und das ist, denke ich, auch der beste Weg, um allgemein mehr stärkere deutschsprachige Inhalte auch zu bekommen, wenn die Leute das frei machen können, wenn sie nicht gezwungen sind, die ganze Zeit die Inhalte so anzupassen, dass sie gut geklickt werden oder eben Zeit für andere Sachen dann wegnehmen. Und das ist immer so mein genereller Appell, den ich jedes Mal bei diesem Thema dann rauslasse.
Das kann ich nur unterstreichen auf jeden Fall. Da kann ich auch mit einem ganz klassischen CDU-FDP-Argument kommen. Es hilft ja auch am Ende dem BIP, ne? Und das ist ja auch super wichtig, dass es Deutschland gut geht. Und das ist ja auch, wenn wir mehr Geld zur Verfügung haben, das geben wir ja auch aus. Ist ja nicht so, dass wir das irgendwo horten. Ne? Wir haben da kein irgendwie ein Konto in Singapur, nein. Wir geben das ja direkt hier auch aus und helfen dadurch auch der Wirtschaft. Und das ist doch super. Jeder gewinnt.
Mhm. Aber gut, dann sei ja an der Stelle alles gesagt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal Martin und Sia, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ne? Also, falls ihr das Ganze in meinem Podcast-Feed hören solltet, geht bitte bei Decode vorbei, sei es auf YouTube oder eben dann auch in der Podcast-App eurer Wahl. Bei Hitstop FM ebenso. Da ist zwar der Podcast das Hauptangebot, aber ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, da war ich ja auch schon mal. Ne? Da haben wir Siad, Benny und ich gemeinsam über Resident Evil gesprochen und die ganzen Haupttitel da mal mit einem sehr interessanten System gerankt. Schaut da gerne vorbei. Und ja, ich würde einfach sagen, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe auch, die Leute da draußen konnten ein bisschen was mitnehmen und so was dazu lernen oder vielleicht auch so ein bisschen besseres Verständnis dafür haben. Ne, ihr braucht keine Angst haben vor den Crowdfunding-Plattformen. Die tun euch nicht weh, ganz im Gegenteil. Da habt ihr dann auch das gute Gefühl, großartige Leute zu unterstützen, denen eben auch die Arbeit dann möglich zu machen. Und ihr selber bekommt in den meisten Fällen auch noch guten Shit. Von meiner Seite soll es das aus gewesen sein. Ich wünsche allen Leuten, die hier gerade zugehört haben, noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bye bye.
Tschüss.
Ciao, Leute.